Ich bin der Stefan und Vater einer vierjährigen Tochter, die heißt Toni.
Ich bin der Florian und der Vater einer vierjährigen Tochter und die heißt Rosalie.
Vater, Kater. Wie wir als Väter glücklich scheitern.
Willkommen beim Vaterkater, unserem Podcast über das Glück und Scheitern als Vater. Ich bin der Stefan, mir gegenüber sitzt der
Florian, hi, grüß euch.
Florian, was tut sich gerade in deinem Leben als Papa?
Ja, ich glaube, dass bei uns gerade ein richtiger großer Meilenstein passiert ist. Wir haben jetzt, Katrin und ich, also meine Partnerin und ich, haben ein offenes Atelier gehabt. Das heißt, wir waren 2 Tage eingespannt und jetzt haben wir nicht gewusst, wie wir das mit der Tochter machen sollen, weil es doch so 8-Stunden-Events sind. Und jetzt haben halt die Großeltern in Oberösterreich gefragt, ob es für sie in Frage käme, dass sie 2 Tage bei ihnen bleiben kann. Also 2 Nächte, es waren 3 Tage, also halt 2,5 Tage, aber halt 2 Nächte. Und das war schon was anderes, weil eine Nacht hat zum Beispiel, war bis jetzt noch nicht so ein Problem, aber so als es dann doch 2 Nächte waren, kam dann schon der Moment, wo dann über mehrere Stunden so diese 4, 5 Anrufe kamen, ich vermisse euch und so. Und das war uns noch nicht so bewusst, aber auch da sind wir jetzt durchmarschiert. Und wie schaut es bei euch aus?
Aber wie hast du gefühlt, das interessiert mich noch, also 2 Nächte weg und man mit Arbeit eingespannt, also hat man vielleicht eh nicht so viel Kopf, aber war das dann so... Aha, wo ist die Rosi? Kann ich mit zur Rosi kuscheln?
Nein, ich werde da jetzt, das jetzt wahrscheinlich da ein bisschen der Buhmann, aber Katrin hatte alle diese Gefühle, ja, und die haben mir gedacht, wir haben es tun. Und es war so, es ist alles geklärt und die Großeltern werden das schon schaffen und ganz ehrlich, die ist auch mein Gedanke gewesen, dass es sich dass es auch total wertvoll ist für die Großeltern, dass jetzt dann 2 Nächte das Kind bei ihnen ist, also die Rosalie und ich glaube, dass das gut funktioniert hat für alle Beteiligten. Auch als wenn diese Anrufe kamen, habe ich schon gedacht, okay, ein bisschen an Stress macht, also Stress, also so emotional wird man dann schon, wenn so ein Kind anruft und sagt, ich vermisse euch so sehr. Und aber bei ein bisschen Nachfragen habe ich halt dann doch gemerkt, es war vielleicht der Anruf auch deswegen, weil sie vielleicht gerade auch nicht mehr weiter Fernsehen schauen durfte.
Okay.
Aber ja. Und bei dir? Bei euch? Wie schaut es aus? Was tut sie?
Ja, also wir haben jetzt auch mal einen weiteren Schritt, sage ich mal, gehabt in der Eltern-Kind-Tochter-Beziehung, nämlich die Toni hat das erste Mal auswärts übernachtet bei einem Freund. Also nicht jetzt bei den Großeltern, sondern bei einem Freund und
so wie immer, ihr seid immer einen Schritt weiter, gell?
Ja, die kennen sie natürlich sehr gut, das ist also ihr bester Freund und wir kennen die Familie gut. Ja, also wir waren schon mit denen ein paar Mal auf Urlaub und so, aber übernachten.
Ach so gut, also nicht Kindergarten-Buddies oder so.
Nein, tatsächlich nicht Kindergarten, sondern außerhalb vom Kindergarten, aber halt über die
Eltern, ihr als Eltern seid Freunde.
Ja. Genau, und wir waren jetzt schon auf Urlaub ein paar Mal und haben auch schon auf die Toni geschaut, länger oder einmal am Abend, aber jetzt noch nie über Nacht. Und jetzt haben wir gedacht, das probieren wir das einmal, weil die Toni auch gesagt hat, sie würde gern bei ihm mal übernachten. Mhm. Und gesagt, machen wir das. Und dann haben wir sie schon immer gesagt, passt das für sie? Und hat sie am Anfang gesagt, so 3, 4 Tage vorher, aber desto näher das Kommen ist, desto aufgeregter und freudiger war sie. Und dann, als wir losfahren wollten, war sie schon eine Stunde vorher angezogen und hat gesagt, wann fahren wir los? Wo seid ihr? Und so. Und wir haben schon geschaut, okay, schauen, ob das alles so funktioniert. Es hat echt reibungslos funktioniert. Und dann dort essen und wir sind dann gefahren. Und haben gesagt, du Toni, wir fahren jetzt, wir sehen uns morgen wieder. Und sie dann so, ja, tschüss. Und das war's. Ja.
Kamel umdraht und kein Bussi, kein Fliegerbussi.
Ja, Bussi schon, aber es war echt so, ja, okay, dann
tschüss,
ja, dann
tschüss, Papa.
Ja, und ich glaube, was für mich dann die interessante Erfahrung war, als sie dann mit der Anja halt zu Hause war und wir den Abend hatten und dann in der Früh, wo die Toni dann ja immer gleich aufsteht, das Erste, und dann schon was los ist und so, dann ich gemerkt habe, okay, jetzt ist sie 4 und jetzt ist sie eben nicht bei den Großeltern, sondern bei einem Freund, das wird ja später noch öfters vorkommen, dass sie dann bei Freunden übernachtet, ist so, ja, dieses ja schon ein Schritt im Loslassen, ja, so, sie braucht uns jetzt nicht, sie braucht mich jetzt nicht, sie fühlt sich offensichtlich dort wohl und das wird später noch öfters passieren und ich vermisse sie jetzt, ja, ein bisschen diese Aufregung auch und in der Früh und so und dann, und sie hat offensichtlich eine gute Zeit und wie geht es mir damit, dass ich merke, desto älter meine Tochter wird, desto ja, weniger wird sie mit mir Zeit verbringen. Und merke ich dann schon, habe mir dann schon gedacht, die Zeit jetzt echt nur ausnutzen, wenn sie noch so kleiner ist und auch wirklich mit mir Zeit verbringen will. Ja.
Das ist jetzt ziemlich arg, also dramatisiert. Also ich habe echt gedacht.
Nein, ich habe schon immer das Gefühl gehabt, so jetzt, ja, also jetzt übernachtet sie woanders und keine Ahnung, wirst du irgendwann ihre eigene Wohnung haben und dann so, also das alles ist natürlich noch relativ lang hin, ja, aber das ist der erste Schritt.
So, ja. Ja, nein, diese Nabelschnur, die muss oft geschnitten werden. Auch als Mann ist man nie direkt verbunden gewesen. Auch ich nenne es jetzt die metaphorische Nabelschnur. Ja, also ich habe mal, ich muss jetzt irgendwann wieder mal ein Reel zitieren. Was ist das Schönste am Kinderhaben? Zuzuschauen, wie sie aufwachsen. Und was ist das Schlimmste? Ja. Zuzuschauen, wie sie aufwachsen.
Ja, das ist echt ein guter Satz, weil ich habe mir danach gedacht, ich habe mir wirklich gefreut für sie, dass es ihr so taugt hat, ja, dass sie nicht irgendwie so ängstlich, so natürlich ein bisschen unsicher, jetzt übernachtet sie erst einmal sie, aber in erster Linie hat sie sich dann gefreut auf das, ja, nämlich nicht irgendwie, ui, was könnte und dann lieber Angst und eben nicht, sondern hey, ich merke, sie hat Bock auf das und sie freut sich und das freut mich, dass es sie freut und gleichzeitig eben das Real ist das der erste Schritt zu sagen, also weiter, ja, sie wird die dann so nicht mehr brauchen auf die Art und Weise und das freut mich dann weniger, aber es ist genau das, was es ja sein soll, dass der Tochter dann ihren Weg macht. Ja.
Also dann noch einmal abgekürzt, zusammengefasst, vielleicht ist Kinder haben, festhalten und loslassen können.
Florian, du bist heute fast philosophisch unterwegs.
Das fast erklärst du mal später.
Und wir haben ja heute auch einen Gast bei uns, nämlich die Katharina Hotter, die als Psychologin sie mit auch Fragen beschäftigt, Sexualerziehung, Kindererziehung und gemeinsam mit Kollegen und Kolleginnen ein Buch gemacht hat. Das heißt Lina, die Entdeckerin. Und da geht es darum, dass ein junges Mädchen sich und ihren Körper und alles, was dazugehört, entdeckt.
Und da werden auch die heikleren Themen angesprochen, über die wir letztes Mal und auch heute ein bisschen stottern werden.
So, stottern wir mal los. Katharina, bitte kommen.
Hallo.
Hallo Katharina, servus.
Servus Stefan.
Hallo, freut mich, dass du Zeit hast für uns.
Ja, gerne. Ich muss jetzt nur dazu sagen, ich bin davon ausgegangen, dass ich halt ganz in der Früh die Terminwartung habe.
Warum haben wir alle so menschliche Probleme?
Bitte?
Warum haben wir alle immer so menschliche Probleme, die jeder kennt, die Terminwartung?
Ja, furchtbar, wieso braucht man sowas? Und dann habe ich ja Abgasmessung, muss ich nur einen extra Termin ausmachen. Und das braucht man dann
nicht
im
Monat.
So, es nervt mich so.
Übrigens, da ist Florian, der andere, und ich sage gleich, man kann das beim Installateur meistens gleich mitmachen lassen. Es muss nicht unbedingt der Rauchfangkehrer machen, sondern das geht auch beim Installateur, der die Terminwartung macht.
Ja, allerdings nur, wenn der Zeitpunkt übereinstimmt, bin ich jetzt drauf gekommen. Das heißt, du kannst zwar einen Monat früher oder bis zum Monat später, als auf dem Picker steht, das Ganze machen, aber nicht wesentlich früher. Das war ungünstig von mir.
Ah, das ist das Problem. Kenn mich aus.
Das heißt, du wartest jetzt auf den Terminwarter?
Der ist da. Der ist da. Es ist nur, aber ich glaube, also ich habe ihm schon gesagt, ich bin da in einem Telefonat, also es kann sein, dass ich nebenbei einfach mal unterschreiben muss.
Oder zahlen, aber oder.
Ja, also ich finde das ja sympathisch, wenn man mitkriegt,
wie real das Leben eigentlich ist.
Ja, und das war nicht einmal wegen Kinder, sondern wegen anderen Dingen. Aber ja.
Katharina, du bist Psychologin, Sexualtherapeutin, Sexualpädagogin und Mutter.
Nein.
Dann erzähl uns mal kurz was zu dir.
Ja, also Psychologin stimmt. Ich habe auch Pädagogik studiert, also Psychologie und Pädagogik. Ich bin dann noch in Innsbruck eigentlich dazu gekommen, für die AIDS-Hilfe so Präventionsworkshops zu machen. Also da hat es eine Art Inhouse-Ausbildung gegeben für Interessierte. Also es ist keine zertifizierte Sexualpädagogik-Ausbildung. Aber das war mein Einstieg sozusagen in die Sexualpädagogik. Und etliche Jahre später bin ich dann nach Wien gezogen, damals schon mit zwei kleinen Kindern. Also eine Tochter, die war damals 3 und mein Sohn war knapp ein Dreivierteljahr, genau. Und dort habe ich dann bald angefangen, im Frauengesundheitszentrum FEM zu arbeiten. Mhm. Also als Psychologin, in der Beratung, in Gesundheitsförderungsprojekten. Und habe eben auch viele sexualpädagogische Workshops umgesetzt. Genau, Fokus war sozusagen Frauengesundheit. Mhm. Und ja, das Thema, das dann zu dem Buch geführt hat, war einerseits ein privates, ja, weil selber Mutter einer Tochter und schon nach ihrer Geburt eigentlich habe ich da mit Freundinnen drüber gesprochen oder diskutiert, wie nennen wir denn das Genital unserer Töchter? Mhm. Und da hat es unterschiedliche Zugänge gegeben, ob das jetzt inspiriert war durch Montessori oder Waldorfpädagogik oder weil man eher medizinisch orientiert war. Also damals muss ich dazu sagen, sind mein Partner und ich waren uns dann einig, na, wir nennen es Momo. Das findet man irgendwie lieb, das ist irgendwie sympathisch. Genau. Und dann in der weiteren Auseinandersetzung und dann auch einfach mit dieser fachlichen Auseinandersetzung und dann auch gepaart mit einem Gespräch mit einer Arbeitskollegin, die auch gefragt hat, hey, wie tust denn du da mit deiner Tochter beim Wickeln und so und bei der Körperpflege, wie nennst denn du das Genital, weil Scheide gefällt mir irgendwie nicht und die meisten Menschen sagen Scheide. Mhm. Und ja, das war dann so die Initialzündung für die Idee, ein Kinderbuch dazu zu machen. Und es wird euch jetzt wenig überraschen, dass ich für mich mehr und mehr dazu komme bin, auch den Kindern gegenüber von der Vulva zu sprechen und keinen verniedlichenden Ausdruck mehr dafür zu verwenden. Wobei ganz klar ist, also das dürfen alle selbstverständlich für sich entscheiden und ist manchmal vielleicht auch einfach kontextabhängig. Ja, aber dieser Umstand, dass es da so viele Mythen gibt und Missverständnisse und seltsame Begrifflichkeiten und so weiter, also da war dann klar, hey, da braucht es eigentlich Aufklärung oder mehr Awareness.
Und was ist denn deine Erfahrung? Also ich kenne es von meinem Elternhaus, ich habe jetzt darüber nachgedacht, wie das bei uns bezeichnet wurde, die Geschlechtsteile und wann und so, ich kann mich gar nicht mehr genau erinnern. Und du hast jetzt gesagt, du hast dir danach mit Freundinnen und Arbeitskolleginnen ausgetauscht. Warum ist denn das Thema so schwierig, offensichtlich schambehaftet, da ganz normale Sachen zu besprechen mit seinen Kindern, was Geschlechtsteile anbelangt?
Irgendwie sind Genitalien ja schon einfach so sexuell aufgeladen, ja. Also als Erwachsene spricht man wahrscheinlich in erster Linie in dem Kontext drüber. Und man will natürlich die eigenen Kinder nicht so als sexuelle Wesen sehen und ja, da spielt einfach sehr viel Scham, die man wahrscheinlich gar nicht so bewusst erklären kann, ja. Spielt da einfach mit und natürlich hat das was mit der eigenen Erziehung zu tun, also wie ist man da in der eigenen Familie damit aufgewachsen, aber ist natürlich gesellschaftlich allgemein ein großes Thema, ja, dass wir einerseits in einer total übersexualisierten Welt leben, es lässt sich kein Joghurt verkaufen ohne eine halbnackte Frau so in der Art, ja, und andererseits ist einfach, was man vielleicht als so einen natürlichen Umgang mit dem Körper beschreiben kann, aber da ist natürlich auch die Frage, was ist natürlich, was ist denn überhaupt normal, unter Anführungszeichen, was ist natürlich, was ist da überhaupt ein positiver Zugang? Das ist alles irgendwie so ein bisschen unentspannt. Mhm. Und das Buch soll ein Beitrag dazu sein, das einfach ein bisschen entspannter anzugehen.
Das Buch ist ja eher ein Buch für Kinder. Aber ich habe trotzdem ein bisschen das Gefühl, weil ich bin jetzt zum Beispiel ein Vater einer Tochter, aber ich selbst bin zum Beispiel mit zwei Brüdern aufgewachsen. Also ich habe keine Ahnung, wie man weibliche Geschlechtsteile bezeichnet im kindlichen Alter. Also natürlich habe ich es jetzt schon mitgekriegt, nicht nur durch dein Gespräch, sondern weil es ja doch ein präsentes Thema ist. Aber ja, ist auch ein bisschen ein Elternratgeber oder eher nur für Kinder, dass die den Zugang, den spielerischen lernen?
Ja, da hast du es eh sozusagen erwischt, wie dieser Frage.
Weil eigentlich brauche ich Hilfe, das Kind kommt gut klar damit.
Also die Idee war schon ganz ehrlich, in erster Linie den Eltern ein Werkzeug dafür in die Hand zu geben. Also es war auch unsere Erfahrung, ja, dass man ganz viel eigentlich besprechen kann über Kinderbücher. Oder ganz viele Themen tauchen ja auf, wenn man irgendwas erlebt im Alltag oder wenn man eine Geschichte liest oder sieht, wo irgendwas vorkommt. Also die Situation, dass man jetzt ein Kleinkind da hinsetzt und sagt, so, ich muss jetzt mal mit dir reden und dann erklärt man das ganz genau, das ist ja völlig künstlich, oder? Das wird so nicht passieren. Mhm. Aber eingewoben in eine nette Geschichte kann man das einfach ganz gut einbauen. Und uns war schon klar, ja, nicht alle Eltern wissen da gut Bescheid, was die Anatomie von Vulva, Vagina und Co. betrifft, geschweige denn der Klitoris. Das wissen einfach nicht alle. Und natürlich haben manche da einfach so ein bisschen ein Schamthema, ja, und tun sich vielleicht schwer, das überhaupt anzusprechen. Und über Geschichte ist das einfach leichter. Und wenn man genau hinschaut, also da ist ja auch sein Wimmelbuch drinnen, ein Wimmelbild drinnen. Mhm. Also die Idee war schon jetzt nicht nur die Genitalien mit einzubauen, sondern halt verschiedene Themen, die mit dem Körper zu tun haben und mit Nacktheit zu tun haben. Und die Idee war, dass Kinder ja zu Beginn, die wollen ja vielleicht gar nicht unbedingt das ganze Buch lesen, sondern da ist ein Bild, das sie besonders interessiert. Und da hat man halt dann einfach einen Anlass, drüber zu sprechen. Ja? Was sieht das Kind da oder was will es wissen? Stellt vielleicht Fragen und das soll ihr Ausgangspunkt sein, dafür aufzuklären. Ja? Das, darüber, was das Kind gerade betrifft und interessiert.
Und du hast in deiner Arbeit, du hast auch mal gesagt, habe ich gelesen, dass es für das Kind offensichtlich ja egal ist, über was es redet, ob über das Wetter, über die Vulva, den Penis oder das Abendessen. Das sozusagen von dass das dort bei Weitem nicht so schambehaftet ist oder komisch, wie es vielleicht für uns eben so ist, sondern ob jetzt über die Sellerie oder die Sonne oder die Vulva geredet wird, ist für in unserem Fall vierjährige Tochter vollkommen wurscht.
Ja, also meine vierjährige Tochter, die geht, also die da tue ich mich schwerer, ja. Also und ich, das ist nicht so einfach.
Weil, was macht schwer?
Wie ich gesagt, ich bin mit Buben aufgewachsen. Die Bezeichnungen, also bei mir ist eher so, dass das Problem, wenn sie dann auf der Couch sitzt und halt herumspielt oder schaut, da weiß man halt als Vater halt nicht, wo man hinschauen soll, soll man machen lassen. Also ich habe da schon eher so diese Scham oder diese Beklemmung und dann halt irgendwie so. Und deswegen ist es, glaube ich, auch sehr, sehr stark in der Hand meiner Lebensgefährtin gewesen. Und natürlich probiere ich da jetzt halt irgendwie, okay, da es hat sich einiges getan, seit ich ein kleiner Bub war. Und natürlich ist man da dabei und man hört viel, man spricht viel drüber. Aber trotzdem merke ich schon in so Momenten, wo sie halt explort, dass ich halt da schon so nicht weiß, wo sie, also halt so, dass es ein bisschen unangenehm halt wird. So wie jetzt beim Reden auch sofort merke, dass ich so zum Stammeln und Stottern, weil man halt eben nicht weiß, wie. Und ich deswegen glaube ich, rufen dich ja auch zwei Väter an. weil es ist ja nicht so, dass Mütter nicht wissen, wie sie mit ihren Töchtern drüber reden können, sondern es ist eher die Väter, die aus dem Eck einfach völlig vorweggelassen wurden oder halt auch sie weglassen wollten. Also sich auch so gesehen haben wollen.
Also ich muss dazu sagen, das Buch ist ganz klar gerichtet an Elternteile und andere erwachsene Bezugspersonen. Ja? Alle Geschlechter sind damit einbezogen. Also ich freue mich voll, ja, dass ihr als Väter euch dafür interessiert. Und ja, es ist ja verständlich. Also dafür kann man ja nichts, oder? Dass es unangenehme Gefühle auslöst. Mhm. Oder dass man einfach ein bisschen überfordert ist oder ein bisschen hilflos. Andererseits, also das Bild, ja, dass Buben ohne Unterhose irgendwo rumrennen oder ohne Badehose und tschak, der Griff ist sofort in Richtung Penis und man spielt da ein bisschen rum, das ist doch relativ, wie soll man sagen, erwartbar oder das ruft bei vielen nicht so viel unangenehme Gefühle hervor, wie wenn das Mädels tun. Unterstelle jetzt einfach mal so der Bevölkerung.
Also ich habe mich da als Beispiel genommen, eben weil ich nur mit Brüdern aufgewachsen bin und eben ja und deswegen keine Erfahrung habe, auch aus meiner Kindheit da fehlt. Und es geht da jetzt nicht nur ums nackt herumlaufen, sondern halt eben, wenn sie halt selbst explort oder halt und eben mit der Mama.
Wo du dann als Füller, also das ist, es geht jetzt nicht nur um Entdecken, sondern es könnte schon so ein bisschen Richtung Selbstbefriedigung gehen.
Na, so weit ist es nicht, aber halt also eben so beim Fernsehen, also halt, dass das halt so herumgreift oder so und das Vater tue ich mir da halt da ist das Gefühl, wo sofort kommt, jetzt hör sofort auf damit, aber das spricht man halt nicht aus. Also man macht es dann halt nicht, weil man ja eben weiß, dass es halt jetzt dass Mann das Problem ist in dem Fall.
Aber da ist die Wahrnehmung wahrscheinlich schon eine unterschiedliche. Katharina, was du jetzt gesagt hast, Buben und Mädchen in der Öffentlichkeit, also wenn ich jetzt, habe kurz darüber nachgedacht, meine Tochter hat einen sehr guten Freund, ja, der ist ungefähr so alt wie sie, wenn wir mit denen in der Therme oder so waren und er läuft nackt herum und spürt sich an seinem Penis herum, ist das irgendwie, war das mal so, ja. Und wenn sie das jetzt machen würde oder so, habe ich nur immer im Kopf, dass das dann eher ist, ui, lieber nicht, oder muss man schnell absteuern oder so, und dass das bei Buben halt, wenn die so klein sind und einfach mit ihrem Penis spielen, lustig ist vielleicht, oder schaut man sie so an, oder bei Mädchen dann eher sehr nur ungewohnt und sagt, na, sollte man irgendwie jetzt unterbinden oder so, habe jetzt mein kurzer Gedanke, als ich das so drüber überlegt habe, wie das bei unserer Tochter und ihrem sozusagen Freund ist, der gleich alt ist wie sie.
Ja, das ist spannend, dass das offensichtlich was anderes auslöst, gell? Aber also ich denke, es ist schon legitim, das Gefühl zu haben, hey, das passt da nicht oder das gehört da nicht hin. Und auch wenn es vielleicht nicht richtig ist, da jetzt irgendwie total aufgeschreckt sofort zu sagen, lass das gehört sich nicht oder so, aber Kindern auch früh beizubringen, hey, das ist was man eher im eigenen Zimmer macht oder das ist was man im Badezimmer macht, aber nicht da, wo man als Familie zusammensitzt. Ja? Also beizubringen, dass das was Privates ist und dass man das eher mit sich selber macht. Also das ist ja total in Ordnung und ist ja auch adäquat,
okay.
Oder?
Gut. Hab gerade gelernt.
Ja, was hast du gelernt? Was ist jetzt da bei dir am Dock?
Nein, dass auch die Gedanken, die man als Vater hat, dass das halt auch so seine Berechtigung ist. Mir haben halt die Wörter gefehlt, so hey, das ist was Privates. Und so, und ich habe eher gedacht, mein unangenehmes Gefühl, da daneben zu sitzen, ist halt das Falsche. Und jetzt merke ich halt gerade, was du geredet hast, das ist halt eben schon so beidseitig halt. Man kann das schon darauf hinweisen. Und das finde ich jetzt für mich gerade ein bisschen wertvoll so. Weil, wenn, ja.
Also, ja, ich finde, ein unangenehmes Gefühl hat Berechtigung und darf irgendwie artikuliert werden, aber ohne jetzt Schuldgefühle auszulösen, ja, oder da irgendwie einen moralischen Skandal draus zu machen, aber den Kindern beizubringen, ist so viele Dinge letztendlich brauchen ein bestimmtes Setting, oder? Das ist in einem Raum okay und in anderem nicht. Und manche Dinge macht man mit sich allein. Also zu sagen, so, mir ist das jetzt unangenehm, du kannst das gern weitermachen, aber das machst du bei dir im Zimmer oder so. Also dabei halt versuchen, möglichst unaufgeregt zu sein. Also aus meiner Sicht spricht da überhaupt nichts dagegen.
Ja, mir hat der Text gefällt. Das ist eher so der wortlose Vater, der daneben steht. Also die Lebensgefährtin, also die geht da eh besser damit um als ich. Und ich bin da jetzt einmal eher der Beobachter gewesen bis jetzt und eher stiller geblieben als aktiver. Und weil mir eben der elterliche Ratgeber ein bisschen gefehlt hat und so zum Recherchieren. Man hat halt oft das Gefühl als Mann, dass man ja immer falsch liegt. Also oft falsch liegt. Und ja, aber deswegen sitzen ja die zwei Väter da und haben ja auch darüber einen Podcast gestartet. So, was
ja, gut, dass ihr drüber redet und dass wir drüber reden. Ja. Das ist natürlich total schade, ja. Also wenn Väter das Gefühl haben, man macht es eh in erster Linie falsch oder das soll es ja auch nicht sein. Aber es ist klar, oder dort, wo man keine Erfahrung hat oder wo man es einfach noch nicht oft gemacht hat, wie denn auch, dass man da ein bisschen unsicher ist.
Und wie ist denn so deine Erfahrung? Also unsere Töchter sind jetzt 4, die gehen jetzt in den Kindergarten und ich habe eigentlich so im Kopf gehabt, als wir das erste Mal drüber gesprochen haben, der Florian und ich, dass das ein Thema ist, das ja dann später mal kommt. Ne? Also so Sexualität, Sex, so Körperlichkeit, Genitalien und so. Und dass das eigentlich spätestens ab der Volksschule Kinder klar benennen können, sollen, wie ihre Geschlechtsteile heißen und so Verständnis von Sexualität und so haben. Wie ist denn da deine Erfahrung, ab wann das kommt? Ja, kommen die dann aus dem Kindergarten oft oder spätestens in der Volksschule? Oder wie ist da deine Erfahrung?
Also aus meiner Sicht, ja, ist die richtige Benennung von Genitalien dann wichtig, ja, wenn die Kinder mehr Sprache entwickeln. Weil das Genital im Einsatz ist ja jeden Tag mehrfach. Ob wir aufs Klo gehen, ob es um Körperpflege geht. Und aus meiner Sicht ist es wichtig, von Anfang an, ja, alle Körperteile zu benennen. Ja.
Und da geht es darum, sie auch richtig zu benennen.
Genau.
Also Mumi
oder also es ist halt auffällig, wenn ich alles andere, so jetzt tun wir die Nase putzen oder wie immer, wenn ich alles andere benenne und den Körperbereich lasse ich aus, das ist irgendwie verdächtig, oder?
Naja, es geht nicht ums Auslassen, sondern diese Verniedlichungsformen, die es ja da gibt, eben Mumi, ja. Mumi oder Spatzi und so. Und sie, das ist jetzt doch recht verbreitet weiterhin, hätte ich jetzt einmal gesagt. Also
das kann man ja, wenn man das gern möchte, ja durchaus beibehalten, aber ab dem Zeitpunkt, ja, wo vielleicht irgendwas auch medizinisch mal relevant sein könnte, ja. Oder dann, also wie ihr gesagt habt, im Kindergarten, ja, oder wenn man sonst, weiß ich nicht, irgendwelche Körperbücher anschaut, da ist dann schon wichtig, auch diesen Ausdruck zu kennen, ja. In Gesprächen mit zum Beispiel Ärzten und Ärztinnen bin ich dann auch immer wieder drauf gekommen. Also das Thema Scham und dass die ja nicht einmal benennen können, wo genau es ihnen zum Beispiel wehtut. Ja? Auch als Erwachsene, das ist dann ein Problem. Mhm. Wenn erwachsene Frauen noch nie ihr Genital wirklich angeschaut haben. Ja, und deshalb auch nicht wirklich sagen können, passt da alles oder passt da was nicht, hat sich da irgendwas verändert zum Beispiel, ja. Das sind ja oft da medizinisch wichtige Informationen. Und wenn uns Scham daran gehindert hat, unseren Körper ordentlich zu spüren, einschätzen zu können, ist da alles okay oder nicht, benennen zu können, wo ich vielleicht Probleme habe, das ist schon total schade. Und also warum sollte das erst mit dem Biologiebuch in der ersten Klasse Unterstufe dann lernen, ja? Also das ist ja was von Anfang an, also die Info schadet ja nicht, wie das richtigerweise heißt. Mhm. Ja, und mit diesen Kosenamen ist halt die Geschichte, also ich selber bin ursprünglich aus Tirol, aus dem Tiroler Unterland, und habe dann auch gemerkt, wie unglaublich regional unterschiedlich diese Koseworte sind. Oder große Namen sind. Mhm. Und irgendwie muss man sich schon auch verständigen können, über breitere Gruppe hinweg im Zweifelsfall. Deshalb macht es schon Sinn, von Anfang an auch die korrekten Benennungen mit einfließen zu lassen.
Ja, also ich habe es letztes Mal beim letzten Podcast gesagt, weil wir ein bisschen das vorbesprochen haben, was wir jetzt mit dir genauer besprechen möchten. Also meine Tochter hat es dann fast zusammengebracht, die ersten Worte Mama, Papa, und Katrin, meine Lebensgefährtin, wollte halt auch diese Genitalbezeichnung, und plötzlich war es dann nicht Vulva als drittes Wort, sondern es wäre fast Penis geworden. Es war dann so Pains. Wir haben es nicht, wir haben dann doch Mama, Papa, Nein in der Reihenfolge gewertet, aber irgendwann kam schon das Wort Pains. Falsch ausgesprochen, weil sie noch zu klein war, aber ja, also das sind dann eher so lustige Anekdoten dann, die dann, was du denkst, okay, die ersten Worte deiner Tochter waren Mama, Papa, Pains.
Ja, also ich kann mir schon vorstellen, in manchen gesellschaftlichen Kontexten ist das dann vielleicht, erzählst du es vielleicht nicht so gern, ja, aber man könnte auch sagen, welch kompetentes Kind hat von Anfang an gewusst.
Ja, wir fanden es alles sehr lustig. Du, ich habe jetzt generell eine Frage. Bei deinem Buch geht es ja da eher um Körperbewusstsein und Aufklärung oder hat es auch so, weil warum sollte man seinen Körper kennen? Es geht ja, also Stefan und ich haben letztes Mal auch darüber geredet, dass es da ja auch um dieses Benennen auch sehr stark darum geht, eben diese Missbrauchsprävention, also eben wenn Kinder wissen, wie Körperteile und Geschlechtsteile bezeichnet werden, dass wenn die benannt werden können, und das ist ja das, wo es mir als Vater halt, ich meine, jetzt sind die Epstein-Files und was ich also alles, also es ist gerade wirklich auch sehr präsent, medienpräsent, und das ist halt wirklich so der Albtraum für mich als Vater, der eigentlich nur mit Burschen aufgewachsen ist, der sich teilweise wirklich ein bisschen hilflos fühlt mit einer Tochter, trotzdem sich sehr bemüht, muss ich immer dazu sagen, ein guter Vater einer Tochter zu sein, aber halt trotzdem, das ist die Hölle, die ich da sehe, wo ich sage, okay, was kann man da tun, was in wirklich...
Ja, also es ist so unglaublich traurig auch, oder, dass man sich das von Anfang an gleich irgendwie mit überlegen muss, was da präventiv irgendwie helfen kann. Aber eins ist ganz klar, ja, und das stoppt ja nicht bei der Benennung von Genitalien. Also ich muss quasi sagen können, wo tut man was weh oder wo passt was nicht. Ja? Das, also schon an deshalb ist die Benennung von Anfang an wichtig. Aber dieses Buch soll schon auch ein Beitrag dazu sein, den eigenen Körper toll zu finden. Ja? Mhm. Und dann, also wenn ich quasi ein Selbstbewusstsein habe, dazu gehört auch eine Sprache dafür zu haben. Ja, also wenn ich weiß, was das kann und was die Funktion von dem ist und so weiter und so fort, und ich eben ein Bewusstsein dafür habe, kann ich sagen, was ist gut, und kann ich aber sagen, was ist nicht gut. Ja, also es geht schon ganz viel um Selbstbestimmung, um da gewisse Kompetenz zu haben, um eine gewisse Selbstbestimmung zu haben. Auch, es geht auch darum, dass der Körper mal grundsätzlich positiv besetzt ist. Ja. Der ist ein Werkzeug, um einfach unser Leben genießen zu können, sozusagen, der Körper. Und das sozusagen steht im Vordergrund. In einem weiteren Schritt ist es sicher auch hoffentlich ein Beitrag zur Missbrauchsprävention. Weil wenn ich weiß, okay, das ist mein Körper, ich darf darüber bestimmen, ich darf auch meine Grenzen benennen, ja, ich darf sagen, wer darf mich angreifen und wer nicht, was fühlt sich gut an und was nicht, das letztendlich, ja, also selbstbewusste, selbstbestimmte Kinder heranzuziehen.
Kommt das in deinem Buch auch vor, so dass Lina entdeckt, aber auch Lina auf Grenzen angesprochen wird oder halt irgendwie auch darüber erfährt?
Grenzen zieht man so?
Also, ja. Nein, also vielleicht indirekt. Ja. Mhm. Also sie stößt an Grenzen der großen Schwester, die sagt, nein, das mag ich nicht, dass du mit meinen Menstruationsprodukten da rumspielst zum Beispiel. Mhm. Es ist völlig klar, dass sie weiß, was ist, ja, also was ist. Dass sie dem Papa sagt, geh, was tust denn so komisch rum, das heißt so und so. Also das haben ganz viele Kinder total toll gefunden, ja, dass das Mädel den Papa belehren darf. ich würde sagen, es ist so quasi das Thema auch angeschnitten. Es ist aber nicht angedeutet, ja, dass sie sich da irgendwie in irgendeiner Form selbst verteidigen muss.
Ich hab da noch eine Frage, die ich mir jetzt da als Vater einer Tochter stelle, weil mein Zugang ist grundsätzlich, Buben und Mädchen oder alle gleich zu erziehen, alle gleich zu behandeln, diese Geschlechterrollen, Geschlechterklischees alle über den Haufen zu werfen. Und da würde ich gerne von dir wissen, auf der anderen Seite weiß ja, Frauen und Männer, Buben und Mädchen haben einfach andere gesellschaftliche Erfahrungen. Ja, also weil Realität so ist, Übergriffe, wie verhält man sie, wie wann und so. Und würdest du das sagen, kann eigentlich keinen Unterschied machen, ob man jetzt da ein Mädchen erzieht oder einen Bub erzieht, was Frage Geschlecht, Sexualität, Sex, Übergriffe und so anbelangt? Oder ist es dann schon so, weil einfach die Erfahrungen in der Realität doch unterschiedlich sind, dass man da in der Erziehung oder in Gesprächen schon irgendwie einfach mit einer Tochter anders reden sollte oder anders Bewusstsein schaffen oder Erfahrungen austauschen als jetzt mit Buben?
Das ist eine gute und wichtige Frage, weil, also so sehr ich dein Vorhaben, da Geschlechterrollen über den Haufen zu schmeißen und der Tochter nicht anders zu erziehen, als ein Sohn super finde, zeitgleich ist eins klar, wir sind von Anfang an ja auch unbewusst sozusagen davon beeinflusst. Also selbst wenn wir dieses Vorhaben haben, werden wir ein bisschen unterschiedlich mit unseren Kindern umgehen. Ob wir das wollen oder nicht, das ist einfach da, das ist in uns drin. Die Frage ist aber, okay, das, was mir bewusst ist, ja, wie versuche ich da vorzugehen? Aus meiner Sicht, also abgesehen davon, ja, das möchte ich auch unbedingt erwähnt haben, es ist ja nicht so, dass dass nur Mädels sexuell missbraucht werden. Also ja. Überhaupt nicht. Mhm. Also ja. Das heißt, diese grundsätzliche Werthaltung, du darfst über deinen Körper selber bestimmen, ja. Du darfst ihn toll finden und du darfst aber sagen, die Person darf mich angreifen und die Person darf mich nicht angreifen, zum Beispiel. Ja? Also das ist was, das ist ja komplett unabhängig vom Geschlecht. Also das ist was, was man aus meiner Sicht von Anfang an beiden oder vielleicht sogar intergeschlechtlichen Kindern auch beibringen sollte. Mhm. Ja? Mhm. Ja, das ist total ein schwieriges Thema. Ja, wie greift man Missbrauchsprävention? Also wie soll man das aktiv thematisieren mit den Kindern? Also ganz wichtig ist da keine Angst zu erzeugen, oder? Von dem bösen fremden Mann. Also Angst kann es auch nicht sein. Mhm, ja. Und ab einem gewissen Alter, ja, also da würde ich sagen, da ist es dann natürlich schon nochmal ausschlaggebend, ja, wenn die Pubertät einsetzt und Mädels fangen da einfach ein bisschen früher an, oder viele halt zumindest, einfach so aufzublühen, ja, oder so weiblich zu wirken und wird wahrscheinlich bemerken, andere Blicke zu kriegen. Mhm. Ja. Also das ist schon was, also meine Tochter ist jetzt 16, ja. Mhm. Also das war dann schon klar, das muss man jetzt auch nochmal aktiv thematisieren, oder sie hat da berichtet, ja, von Erfahrungen, die unangenehm waren, ob das jetzt war, in der U-Bahn angesprochen zu werden oder sonstiges. Okay, okay. Also vieles ist sicher einfach dann also ein bisschen Anlassfrage, und da würde ich schon dafür appellieren, so ein bisschen auf das eigene Gefühl zu horchen. Aber aus meiner Sicht muss man nicht den Kindern von Anfang an mitgeben, da gibt's böse Menschen und die könnten daran interessiert sein. Ja? Mhm. Aber ja, zu sagen, das ist ein Bereich, also wo Nacktheit in Ordnung ist und wo das nicht in Ordnung ist, wo mit sich selber rumspielen in Ordnung ist und wo das nicht in Ordnung ist, ja. Mhm. Und auch mitzugeben, das darfst ganz du selber bestimmen, ja. Und das ist was, was man nur mit vertrauten Menschen macht, zum Beispiel, ja. Also ob das jetzt Körperpflege ist oder sich da anzugreifen. Kinder nicht dazu zu drängen, irgendeine entfernte Großtante unbedingt auf die Wange küssen zu müssen und so weiter. Ja, das sind wichtige Dinge. Also dem Kind echt beizubringen, du darfst über deinen eigenen Körper bestimmen.
Ich glaube, da haben wir die zwei Töchter, die da, glaube ich, sehr, sehr gut oder sehr, sehr schlecht aus. Kommt auch aus welcher Sicht man es sieht. Also aus der Großtantensicht, glaube ich, haben die bei unseren Töchtern wenig Chancen auf Bussis und Co.
Aber das mit den Großtanten ist eh interessant, weil das schwingt ja schon immer so mit. Ich höre das auch in meinem Umfeld immer wieder so, gibt doch der Oma Bussi oder so, weil die freut sie und so und da, dass das eigentlich auch schon ein Anlass ist, um zu sagen, wenn jemand das nicht möchte, wenn meine Tochter das nicht möchte, selbstbewusst, ist ja das schon nicht nur der erste Schritt zu sagen, ja oder nein, was möchte sie? Ja.
Also das denke ich, das sind sowas wie sexueller Missbrauch, ja, oder andere Formen von Gewalt. Das ist ja, man kann sich das vorstellen wie ein Eisberg, oder? Wo der Großteil des Eisbergs ist ja unterhalb der Oberfläche. Mhm. Und da gibt's einfach ganz viel kleine Mechanismen, die da mitspielen, ja? Also die sowas einfach eher ermöglichen. Und ja, dieses Kinder dürfen selber bestimmen, mit wem sie zärtlich sein wollen. Oder wo sie diese körperliche Nähe zulassen wollen, diese Intimität zulassen wollen. Das ist aus meiner Sicht eins vom Wichtigsten.
Ja, und ich finde es eben so schwierig, es ihnen vorzuleben oder es ihnen zu zeigen oder dass sie halt selbst diese Grenzen halt kennen, weil mir kommt vor, diese Übergriffe passieren ja auch auf einer sehr subtilen Ebene, wo viele dieser bewusst gesteuerten Aktionen der Eltern vielleicht auch wieder ausgehebelt werden können von Missbrauchern. Also.
Ja, voll wichtig, was du sagst. Die eigene Vorbildwirkung ist natürlich, also das ist ja die stärkste Form des Lernens. Ja. Also was schauen wir uns ab von anderen? Aber die Kinder kriegen auch mit, oder? Mit wem ist man authentisch, herzlich und wo ist es vielleicht irgendwie aufgesetzt? Das kann jetzt natürlich so anstrengend wirken. Oh Gott, die müssen mir dann auch noch selber beobachten und so weiter. Aber wenn man es vielleicht anders für sich deutet, ja, dass die Elternrolle einem auch die Aufgabe mitgibt, möglichst gut mit sich selber umzugehen, möglichst authentisch sein, möglichst echt zu sein, die eigenen Grenzen gut zu wahren, ja, und die darf man auch seinem Kind gegenüber immer wieder artikulieren, ja. Also das ist ja im Grunde auch Form von auf sich selber gut aufpassen.
Ja, wo ich da jetzt aber eher hin will, ist, du sagst, man sollte ihnen keine Angst machen. Aber was sagt man ihnen stattdessen? Der große böse Mann, der dich nicht angreifen soll, ist jetzt eher die Angstmache. Aber eben die Grenzen aufzuzeigen, sagen, du, das gehört dir, da bist du bei dir. Ich sag, da brauche ich wieder so ein bisschen so eine Anleitung, einen Papa-Guide.
Naja, genau, das ist vielleicht eben dann, wenn es irgendeinen Anlass gibt. Also im Kindergarten taucht es doch auch früher oder später auf, oder? Mhm. So das Thema Doktorspielchen. Mhm. Und wo man vielleicht auch mit den PädagogInnen das auch thematisiert. Ja, also zumindest war das meine Erfahrung damals. Das ist dann schon bei Elternabenden diskutiert worden, ja. Und wo man dann auch gemeinsam sprechen kann drüber, okay, was geht da eigentlich zu weit und was möchte man da irgendwie schon zulassen, jetzt auch in eine Betreuungseinrichtung. Und also aus meiner Sicht sind es halt oft irgendwie so Anlassfälle, ja, oder weil man im Alltag halt irgendwas miterlebt, wo man dann auch was dazu sagen kann. Weil so jetzt voll in die Theorie rein, ohne dass das gerade irgendwie Thema ist, ist das auch oft so ein bisschen schwierig, oder? Aber zu sagen, deine engen Freunde, Freundinnen, wenn du das möchtest, die dürfen dich angreifen. Ja? Mhm. Mama und Papa, die zuständig sind für deine Körperpflege, die dürfen dich angreifen. Ja? Andere dürfen dich nicht angreifen. Oder im Zimmer beim Arzt oder der Ärztin, ja, ist da halt irgendwas. Aber so den Kontext einfach geben, oder? Wo eben in welchen Räumen ist Nacktheit in Ordnung und in welchen Räumen ist es einfach was, was man unter die Badehose oder Badeanzug versteckt. Mhm. Ich tue mir jetzt auch schwer, da ein konkretes Handbuch euch in die Hand zu
nehmen. Nein, um das geht es nicht. Es geht schon um ein Gefühl, dass man weiß. Weil du hast jetzt sehr konkret gesagt, keine Angst machen. Aber wenn ich sage, okay, das darf ich nicht, dann brauche ich aber immer so ein bisschen den Schubser in die Richtung. Aber in die Richtung kann es gehen. Und das kann dann ruhig auch abstrakt bleiben. Das ist jetzt nicht das Problem. Sondern das Angstmachen war recht eindeutig und klar, auch wenn du kein Beispiel bringst, ich wollte nur dann so in welche Richtung der Kompass, dass ich dann bewegen sollte. Also eben so dieses Formulieren oder des Rahmens, in dem sie sich sicher fühlen kann, soll, das ist abstrakt eindeutig für mich. Also.
Mhm. Also anders als halt, weil wir vorher die Großtante erwähnt haben, ja. Ich kann mich erinnern, ich war immer wieder in der Situation, da hätten sich manche gewünscht, Umarmung oder Bussi zu kriegen oder Sonstiges. Und meine Kinder, also ich habe einen Sohn und eine Tochter, wollten das vielleicht nicht. Und in dem Moment habe ich das vielleicht einfach so stehen lassen gegenüber der Person. Ja, na, mag jetzt gerade nicht. Vielleicht beim nächsten Mal. Vielleicht habe ich das auch gar nicht gesagt, kann jetzt nicht mehr verifizieren. Ja, aber dass man dann zum Kind sagt, du, total okay, ja, du musst überhaupt nichts Körperliches tun, was irgendjemand andere gern hätte. Und das reicht vielleicht auch für den Moment.
Das finde ich insofern also spannend, den Teil der Kindererziehung oder den ich jetzt auch nochmal so für mich reflektiere, weil ich so ja eigentlich in den 90ern gar nicht aufgewachsen bin. Also natürlich, wenn da irgendjemand, heißt es immer, freundlich sein, also sprich,
da gib mir jetzt das Bussi.
Ja, das Bussi oder halt Autorität.
Sozusagen
so, dass das natürlich jetzt diese Selbstbewusste, was du beschreibst, was man über diese Körperlichkeit dem Kind das mitgibt. Ja? Also du bestimmst über dich und deinen Körper und kannst sagen ja oder nein. Und dass die Eltern, ich in dem Fall ja da Vorbild sind, eben was ist für mich okay, was ist für mich nicht okay, wann sage ich, das ist eine Grenze oder das möchte nicht mehr, dass das halt mindestens genauso wichtig ist, für mich dann auch nochmal das zu reflektieren oder zu sagen, weil ich bin so nicht aufgewachsen. Weil es da immer eher so war, nicht die Frage ist, was ist für dich okay, sondern was ist gerade für den anderen okay, für den Lehrer oder für den Fußballtrainer oder für das. Und diese Geschichte ist aber auch nochmal irgendwie zu lernen. Ne? Ja.
Aus meiner Sicht ist da halt einfach total wichtig, so die Integrität und Würde einer Person. Und das ist ja ein Stück weit auch altersunabhängig, oder? Mhm. Also aus meiner Sicht ist Freundlichkeit auch total ein wichtiger Wert. Ab einem gewissen Alter war es mir auch wichtig, dass meine Kinder bitte und danke sagen oder jemanden begrüßen oder verabschieden zum Beispiel. Aber das muss jetzt nicht unbedingt mit körperlicher Nähe sein, wenn das Kind nicht empfindet, oder? Oder dieser Intimitätsgrad gar nicht da ist. Ich kann da freundlich sein, indem ich mir Menschen anschaue und winke und sage, ciao.
Ja. Hast du für die Lina, die Entdeckerin, einen Nachfolgebuch geplant? Können wir uns auf irgendwas freuen?
Das war tatsächlich, glaube ich, ein einmaliger Ausflug, wo ich einfach so gemerkt habe, das ist zur Sauerei, dass in irgendwelchen Biologiebüchern und Schulbüchern die Bezeichnungen immer noch falsch sind oder dass so viele Eltern sich da eben schwer tun mit der Bezeichnung, dass mir das so ein wirklich, wirklich persönliches Anliegen war, dieses Buch zu machen. Dann ein Mitautor, der Flo Staffelmeier, hat dann gemeinsam mit einer anderen Sexualpädagogin und der gleichen Illustratorin ein Buch gemacht. Da geht es primär um den Penis, schon auch so ein bisschen um Geschlechterrollen. Ja, wie dürfen Buben auch sein? So in der Art. So gesehen gibt es das vielleicht in gewisser Hinsicht, das Nachfolgebuch. Wer weiß, geplant ist jetzt mal nichts. Ich verspüre jetzt auch gerade nicht den inneren Antrieb, ein weiteres Kinderbuch zu machen.
Du
Du
musst
musst
auch
auch
nicht,
nicht,
gell?
gell?
Du
Du
kannst
kannst
selber
selber
bestimmen,
bestimmen,
ob du noch ein Buch machen
wenn
möchtest
das der
oder
Journalist sagt.
Dann bitte macht ihr eins aus Vätersicht und wie es euch so geht.
Ja, ist also eher guter Vorschlag. Also haben wir über Buch schon mal nachgedacht? Vaterkater, das Buch?
Du sicher schon viel öfters als ich, weil ich bin ja eher aus der visuellen Seite daherkommend.
Du
Und
kannst die Bilder dazu machen. Bist ja Ma Künstler, Maler, Florian. Ja?
Du meinst, wir wären das perfekte Team. Naja, aber dann sehen wir uns so oft.
Na gut, lass uns mal beim Podcast.
Das klingt doch nach einer lustigen Idee, eure Schamgefühle, eure Cringe-Gefühle so zu verarbeiten oder so zu mehr Sicherheit zu gelangen.
Ja, aber das ist schon oft, weil du sagst, Schamgefühl, ihr habt das, also das ist ja, wenn man sich mit Männern und Männlichkeit beschäftigt oder toxische Männlichkeit und Gewalt, Scham und dieses Gefühl, Scham, habe ich das Gefühl, ist so ein starkes Gefühl in vielen Bereichen. Und es ist tatsächlich immer wieder schwierig, damit umzugehen, so wie ja, bei so ganz einfachen Dingen wie Geschlechtsteile, Sexualität. Aber Scham ist anscheinend so ein starkes und präsentes Gefühl und es ist irgendwie so, wird irgendwie echt wenig, irgendwie, wie man sich damit am besten auseinandersetzt, außer ja.
Na, vollstes Verständnis. Ich meine, Scham ist so eines der unangenehmsten Gefühle überhaupt, oder? Und ja, wie ich das reguliere, also wie reguliere ich einerseits das Gefühl, beziehungsweise kann ich zulassen, dass das Gefühl eine Handlung auslöst, ja? Also kann ich mich auf das Gefühl verlassen, dass das in Ordnung ist oder nicht? Also das ist nicht leicht. Das ist für mich auch oft nicht leicht, als Frau, aber ja, vollste Empathie und ja, wie gut es ist, wenn man sich einfach damit auseinandersetzt, oder? Wenn man das Gefühl zulässt und da mal versucht hinzuhorchen, um was geht's da eigentlich?
Ja, finde ich gut. Und dein Buch, euer Buch, Lina die Entdeckerin, hat dazu einen wichtigen Beitrag. Florian, hast du noch was in deinem Kopf?
In meinem Fragenkatalog. Ja, ich meine, ich habe ja vorher kurz den Missbrauch und die Prävention angesprochen. Das ist ja für mich als Vater, eben weil ich jetzt gerade auch ein bisschen in diese Epstein-Files reingekippt bin und einfach das unabsichtlich da reingestolpert bin. Zwar nur auf Instagram und halt es einfach so ein Höllenbild plötzlich für mich sich da aufgetan hat. Gleichzeitig zu wissen, Instagram jetzt ist nicht alles real, also es kann viel Clickbait oder halt eben nur versucht generiert zu werden, damit Leute draufklicken. Aber trotzdem passiert ist viel und ob es jetzt illustriert ist oder jetzt erfundene Bilder dazu sind, es ist was passiert. Und als Vater ist es halt schon so, wie kann man seine Tochter heranziehen, so sich irgendwie zu schützen? Oder man auch Jungs oder halt Kinder generell, weil es ist ja da auch geschlechtsneutral. Und ob du da noch irgendwie so einen Ansatz hast, was irgendwie wichtig ist. Immer das ist jetzt sehr pauschal, jetzt so das zu fragen und auch vielleicht zu beantworten. Aber wie weit sollte man seine Kinder in eine Richtung bringen, dass sie da halt so gefeit wie nur möglich sind? Also
Ich meine, ich habe mich noch zu wenig damit auseinandergesetzt, ja, also wie diese Kinder und Mädels und junge Frauen, also wie die von Anfang an überhaupt, also wie da diese Einzelgeschichten sind und Schicksale, ja, wie kommen die da überhaupt in die Situation rein? Das wär natürlich interessant, aber also wo ich einmal wieder merke, so psychohygienemäßig, wie viel Realität kann man sich zumuten oft,
Ja,
ja,
genau da. Aber
und
da
wie viel
wollte ich da.
Medien. Und ja, da ist mir aber schon noch ein Aspekt eingefallen und der betrifft vielleicht Mädels noch mal stärker als Burschen, aber schon auch, ja. Also dieses Thema mit gefallen wollen, sich für andere Menschen möglichst angenehm und liebreizend darzustellen, ja. Also das ist was, also ich bin in den 80er Jahren sozialisiert, was ich sicher noch ganz stark einfach gelernt habe, dass es meine Aufgabe ist, als Mädel und dann als Frau, möglichst angenehm für andere zu sein, ja.
Ja.
Also nicht laut zu sein, nicht irgendwelche unangenehme Dinge zu sagen und so weiter. Also ich gehe schon stark davon aus, dass ich dafür stärker sanktioniert worden bin als meine Brüder zum Beispiel.
Ja.
Und das, denke ich, ist was man von Anfang an allen einfach mitgeben darf. Ja. Es ist nicht deine Hauptaufgabe, angenehm für andere Menschen zu sein. Natürlich braucht es sowas wie ein soziales Miteinander und da gibt es gewisse Regeln der Kooperation und so weiter, schon klar. Aber dass gerade für Mädels nicht der Fokus ihrer Aufmerksamkeit sein muss, wie gefall ich anderen Menschen? Und also das ist aus meiner Sicht eins dieser Hauptdinge, ja. Ja, wie lerne ich Grenzen zu formulieren von Anfang an? Und das ist für alle Kinder total wichtig. Und wie lerne ich es auf eine sozial verträgliche Art und Weise, oder? Nicht indem ich andere schubse oder indem ich andere schlag, sondern wie ist eine gute Art und Weise, Grenzen zu formulieren? Und da spielt die Vorbildwirkung wieder ganz, ganz, ganz große Rolle. Also wir müssen uns auch nicht von den Kindern alles gefallen lassen. Aber wie lerne ich das von Anfang an?
Aber ist es dann halt schon auch wichtig, dem Kind einmal eben, bleiben wir bei der angesprochenen Großtante, dann halt wirklich dem Kind auch vor der Tante zu sagen, wenn du das nicht willst, musst du das jetzt nicht. Und das sind ja eben diese kleinen Beispiele, eben, wo man dem Kind auch zeigt, du musst das nicht. Und das Ermutigen, und das sind dann so diese kleinen Paketchen, die man mitschickt, die dann vielleicht im Ernstfall dann auch die richtige Antwort oder das Dings bewirkt, weil man ganz gefeit ist man ja nie, aber was passieren kann.
Ja, aber so kleine Mikrosituationen in Summe machen mit Sicherheit total viel aus. Ja. Und auch, dass deine Tochter merkt, der Papa steht da zu mir. Ja. Also er nimmt da in Kauf, da mal die Großtante vom Kopf zu stoßen, aber er steht da zu mir und ich lerne auch, ich kann mich, also das ist ja auch was total Wichtiges, oder? Dass ich lerne, ich kann mich mit den Dingen, die mir unangenehm sind, anderen mitteilen. Also das ist ja ganz auch häufig bei Missbrauchsopfern das Thema, dass die nicht davon ausgehen, erstens einmal, dass das nicht passt, was da jemand mit mir macht, ja, oder dass ich das jemandem anderen sagen kann und eine andere Person hilft mir, das dann einzuschätzen und beschützt mich, ist da quasi parteilich mit mir.
Ja, da kommt ja dann auch noch die Scham dazu, die du vorher angesprochen hast, dass wenn schon etwas passiert ist, spricht man wieder mit niemandem, weil man schämt sich ja. Also ich habe ja da Le
Aber natürlich ist sowas, und da habe ich auch erst die Erfahrung machen müssen, ja, also in öffentlichen Bädern ist es tatsächlich wichtig, dass man seinem Kind ein Badehoserl oder Bikini anzieht. Es ist real, dass es pädophile Menschen gibt, ja, also das ist real. Die Epstein-Files sind aus meiner Sicht, also da ist das große Thema nicht unbedingt Pädophilie, sondern es ist wirklich einfach eine perverse Art und Weise, das eigene Machtstreben, ja, auch auf sexueller Ebene auszuüben. Das ist nochmal was anderes jetzt im Detail als Pädophilie ist. Aber ja, das ist real. Also wenn ich mit meinen Kindern mich an öffentlichen Orten aufhalte und es ist kein geschützter Rahmen, dann ist es wichtig, dass ich meinem Kind was anziehe. Und das habe ich auch irgendwie, das mir ist das erste Mal so bewusst worden, ist irgendwie als schade empfunden. Ja? Aber ich kann meinem Kind Räume gewähren, ja, wo das alles total okay ist. Und dann gibt es einfach Räume, wo dieser Schutz einfach im Vordergrund steht.
Ja, man, vielleicht waren die Epstein-Files jetzt der schlechteste Aufhänger, weil trotzdem, man kann ja, ich meine, jeder, also ich habe mit vielen Freundinnen und so schon darüber gesprochen, es gibt so viele Geschichten und es kommen ja die meisten ja nicht aus dem Internet und von weit, weit weg von einer Insel, sondern doch aus dem Freundesbekannten Familienkreis. Also das ist eben, das ist jetzt nur eben der Aufhänger, weil jetzt gerade die Files gerade raus so präsent sind. Aber der Missbrauch an sich ist ja wirklich gesellschaftsschichtsunabhängig und einfach sehr präsent. Also wenn ich jetzt so an meine Sozialisierung zurückdenke, als Junge und eben nur als die Beobachterrolle, was da halt alles passiert, selbst wenn das Zeltfest voll besoffen und das dann halt irgendein Mädel oder aber auch Burschen erlebt, die halt besoffen dann, wo Grenzen überschritten wurden, also halt, also in Erfahrungen in jede Richtung gesammelt werden konnten. Und ich meine, das ist jetzt auch wahrscheinlich ein bisschen zu arg zu fragen, ob es da jetzt irgendwie eine Hilfestellung gibt. Aber ich nehme an, es geht darum, halt seinem Kind halt einfach ein starkes Selbstbewusstsein mitzugeben, um auch im Freundeskreis oder im Bekanntenkreis, Verwandtenkreis diese Grenzen halt auch dann zu erkennen. Weil da wird es ja nämlich auch viel schwieriger, weil ja dann eben so nicht Autoritätsrollen, sondern so Vertrautheitsrollen ja dann eben ausgenützt und verwendet werden, um diese Grenzen zu überschreiten.
Also das Thema ja auch Umgang mit Alkohol zum Beispiel, also auch das wird wahrscheinlich relativ bald Thema, oder? Also auch Kinder kriegen schon mit, es wird Alkohol getrunken und dann gibt es vielleicht manchmal, vielleicht ist es sogar jemand von den eigenen Eltern, die wirken jetzt irgendwie komisch. Und da auch mitzuteilen, ja, da wirkt jetzt die Person komisch, weil die hat zu viel Alkohol getrunken. Und wenn da jetzt jemand irgendwie unangenehm wird, dass das dann eine Situation ist, wo man Abstand nimmt. Und auch, also ich jetzt mit meiner 16-jährigen Tochter, ja, also das ist schon auch Thema, die jetzt Alkohol trinken darf, auch da aufzuklären, nicht nur es ist böse, weil schlecht für die Gesundheit, sondern du musst dir dessen bewusst sein, dass du keine wirklich guten Entscheidungen mehr treffen kannst, wenn du stärker alkoholisiert bist. Ja, und dass man sich da einfach auch überlegen muss, in welches Setting begibt man sich, und wenn man sich unwohl fühlt, wie kommt man dann schnell raus oder wie kommt man schnell heim, wie passt man aufeinander auf, ja, gerade wenn man irgendwie, weiß ich nicht, mit ein, zwei Freundinnen unterwegs ist. Also das sind natürlich Themen, die man alle zur gegebenen Zeit besprechen muss, weil das natürlich reale Herausforderungen sind, oder? Immer und überhaupt, überall. Also das alkoholisierte Menschen oder Menschen unter Drogeneinfluss begegnen einem in den Öffis oder auf irgendwelchen öffentlichen
Westbahnhof.
Plätzen, Westbahnhof, Gumpendorfer Straße. Und das ist natürlich oft überhaupt nicht leicht. Ja? Wie finde ich da eine kindgerechte Sprache? Aber aus meiner Sicht ist das wegignorieren und nicht besprechen nicht unbedingt eine gute Idee. Also ich verschaffe mir vielleicht Zeit, weil ich es in dem Moment nicht besprechen möchte, aber wenn ich mein Kind auf die Realität und auf die Welt vorbereiten muss, möchte, oder dann gehört es auch dazu, zu meinem Erziehungsauftrag.
Ja, also wir haben da eh schöne Beispiele aufgelistet, eben im Westbahnhof. Also da wird bei uns sehr oft, also eben unsere Tochter schaut dann halt schon immer sehr, sehr mit großen Augen, warum liegt er jetzt da am Boden mit heruntergelassenen Hosen und ludelt da jetzt hin oder so. Immer sind dann extreme Bilder halt auch und die kann man halt nicht wegreden, die kann man halt nicht besprechen. Aber wir versuchen da halt schon eben auch. Ist eine Kleinigkeit, hätte ich noch, aber ich finde es dann trotzdem schwieriger, weil du hast jetzt eine 16-jährige Tochter. Also mir fallen dann halt immer die Szenen aus meiner Jugend ein, wo man dann halt besoffen ist, eben mit Freunden und dann Grenzen überschritten werden. Da finde ich es ja viel schwieriger, wenn man gemeinsam rauschig ist und am nächsten Tag merkt, so, boah, das wollte ich eigentlich nicht. Also da finde ich es ja viel schwieriger, nämlich nicht eindeutig klar, was der da drüben ist jetzt besoffen, der ist jetzt anders. Sondern ich habe die Erfahrung in meinem Umfeld, also dass halt jeder irgendwie Geschichten erzählen kann, wo man sich denkt, na, Alter, das ist eigentlich ein Fall für den Richter. Aber es war halt so, naja, war eh lustig und besoffen und Party und keine Ahnung. Und da finde ich es halt sehr schwierig.
Voll, da sprichst du gerade meine Lebensrealität an.
Genau deswegen habe ich es noch einmal nachgebracht, weil du hast denn es, meine Tochter ist 4. Ich glaube jetzt doch noch ein bisschen. Deine ist 16.
Ja,
Gut.
ich muss sagen, ja, es ist einerseits versuche ich auch Vertrauen zu haben, dass das, was die letzten 16 Jahre passiert ist, Wirkung
Dass
zeigt.
das jetzt wirkt, okay, gut, ja. Also jetzt mit 4 alles richtig machen, dass es, wenn es 4-mal so weit ist, also mit 16, dass dann alles stimmt. Gut, aber das können wir dann so
Naja,
als.
was gelungen ist, also zumindest scheint es so, ist ein sehr selbstbestimmtes Wesen da in die Welt zu begleiten. Aber natürlich, also ab einem gewissen Alter muss man echt sich eingestehen, dass der Einfluss schwindet.
Nein, das ist schon klar, weil ich nehme an, mit dem einen, also so kriege ich jetzt von meinen Freunden mit, die Pubertierende, also wo die Kinder jetzt zum Pubertieren anfangen. Also wenn du mit der Pubertät was, mit dem Beginn der Pubertät was besprechen, anfangen willst, ist es zu spät. Also da kannst du nur mal die Eltern der Freunde fragen oder so, ob sie da vielleicht mithelfen oder so, weil.
Also ich kann zumindest aus meiner Erfahrung berichten, es hat eine Phase gegeben, da hätte sie sich lieber den Haxen abbrochen, als mit mir irgendwas zu thematisieren, was in die Richtung geht. Aber jetzt sind wir schon wieder in einem anderen Stadium, wo ich Vertrauen habe, dass ich Vertrauensperson für sie bin, ja, und dass, wenn irgendwas komisch ist, sie mir das auch erzählen würde. Oder sie tatsächlich manchmal sogar um Rat bei mir fragt. Da bin ich mega stolz, dass das manchmal passiert. Aber natürlich ist die Peer Group gerade das Allerwichtigste. Ist ja natürlich so. Und das, was halt oft schwer auszuhalten ist, oder? Wir können nicht alles kontrollieren, wir haben nicht alles in der Hand und wir
Das
können
ist
es
wahr.
unseren Job noch so gut machen als Eltern. Es gibt Situationen da draußen, da geht es auch um Pech oder Glück.
Katharina Lina, die Entdeckerin, heißt das Buch, das du gemeinsam mit Kollegen und Kolleginnen gemacht hast. Vielleicht der Nachfolger Lina, die Pubertierende. Ja, wäre vielleicht
Ja, das wäre
irgendwie.
eigentlich was, gell? Ja, aber jetzt im Moment bin ich befangen, vielleicht dann in ein paar Jahren.
Ach so, jetzt bist du befangen, ja, stimmt.
Danke für ja, die Zeit und deine Erfahrungen und deine Geschichten. Und ich hoffe, mit deinem Terminwartung geht alles noch gut über die Bühne.
Wir haben nebenbei sogar das Unterschreiben abgewickelt. Ihr habt es gar nicht gemerkt, gell?
Du hast was unterschrieben, wortlos. Wahrscheinlich dich noch in psychologisch ärgsten Sphären geistig befunden und nebenbei noch unterschrieben. Ja, okay, der Multitask ist mir nicht ganz so vertraut.
Ja, damit mache ich hoffentlich nicht kaputt, was ich vorhin alles gesagt habe. Aber ihr habt das total gut vorbesprochen. Der Handwerker wirkt total vertrauenswürdig und kompetent. Also ich stehe da voll dazu. Ja. Hey, ich bedanke mich für euer Interesse und ich bedanke mich auch für euer Engagement und euren Einsatz. Ich finde es ganz super, dass ihr es so bewusst angeht,
Vielen
eure
lieben Dank.
Vaterrolle.
Danke,
Wirklich
das
fantastisch.
freut uns. Danke dir.
Vielen lieben Dank.
Alles Gute noch für euch. Schönen Tag noch.
Danke dir auch.
Baba.
Ciao.
Tschüss.
Vater, Kater. Vater.